Hallo und herzlich willkommen zu Folge 11 von Pile of Fame, meinem kleinen, aber feinen Podcast, wo Rainer Siegel und ich, Markus Richter, Computerspiele, die auf unserem Pile of Shame liegen, herausnehmen und sie begutachten, ob sie gleich wegzuwerfen sind oder ob man ihnen vielleicht etwas mehr Aufmerksamkeit zugutekommen könnte. Hallo.
Hallo. Ja, wohl weggeworfen wird ja in Zeiten von Digital-Downloads gar nichts. Es wird nur ganz nach unten auf den Stapel geworfen und dann wird es mal installiert.
Also.
Dann wieder gelöscht.
Nein,
dann wieder installiert.
Also
dann wieder gelöscht.
Ich rufe die Spiele mit einem Textverarbeitungsprogramm, also das Binary, das Programmfile des Spiels rufe ich mit einem Textverarbeitungsprogramm auf, drucke das aus, und das sind meistens so 1600 bis 3500 Seiten, und die werden dann rituell verbrannt.
Ain't nobody got time for that.
Apropos, wir haben uns, wie ihr am Folgentitel vielleicht schon gesehen habt, heute mit Dingen beschäftigt, die etwas länger dauern. Ja, das ist also nicht so, ach hier, dieses kleine Spiel, das gucken wir uns mal schnell an und sagen dann, also schnell sowieso nie, aber sozusagen weniger als 5 Wochen Arbeit steckt da drin. Wir haben uns mit diesen epischen Rollenspielen beschäftigt, die Älteren von euch vielleicht als Baldur's Gate-likes kennen.
Ach, modernes Teufelszeug. Wir gehen noch weiter zurück.
Wir gehen noch weiter. Wie würdest du denn diese Art von Rollenspiel nennen?
Ich sag's nur, weil Baldur's Gate, also mein Spiel, das ich ausgewählt habe, das besinnt sich eher zurück sogar noch auf so Fallout und so. Also wirklich noch isometrische Rollenspiele, die wirklich tatsächlich noch rundenbasiert sind. Also ich persönlich habe ja angefangen mit den Goldboxen von SSI, also Dungeons and Dragons, Pool of Radiance und diese ganzen wirklich Uroper-Sachen. Ja, das ist es. Das kennen die jungen Leute heute gar nicht mehr.
Nee, das kennen die mittelalten Leute heute gar nicht mehr. Mein erstes längeres Rollenspiel war Might and Magic 3. Und es geht also um diese Spiele, die eine riesige Spielwelt haben, ein wie auch immer geartetes Kampfsystem und wo man nach ungefähr 25 Stunden feststellt, jetzt ist der Prolog geschafft.
Und genau. 100 Stunden Spielspaß.
Minimum. Und die Spielspaß vor allen Dingen. Und also ein aktueller bekannter Vertreter dieser Gattung, für Leute, die sich immer noch nichts vorstellen können, sind die Divinity Original Sin Spiele. Die sind tatsächlich sozusagen so eine Art moderne Erben. Und die es auch sozusagen ein bisschen geschafft haben und auch sehr, sehr gut sind, wie ich finde. Aber die haben wir nicht gespielt, sondern wir haben etwas anderes aus dem Haufen gezogen. Und das kam ein bisschen aus so einer Art persönlichen Lust auch. Ich wollte mal wieder so richtig in so ein Spiel reingehen und habe mir deswegen auf Empfehlung eines Freundes aus meinem Stapel Pathfinder Kingmaker gezogen.
Ein wunderbarer Doppeltitel, Pathfinder Kingmaker.
Es ist auch mega, mega verwirrend, das zu googeln, wenn man nicht klarkommt, was man oft tut, weil das so ein sehr komplexes Spielsystem ist. Pathfinder ist die Rollenspielreihe, also die Pen-and-Paper-Rollenspielreihe, die es wirklich gibt. Und Kingmaker ist quasi der Titel des Spiels.
Also genau. Insofern. Na, bei mir ist es noch komplizierter, weil mein Spiel heißt Stygian Reign of the Old Ones. Und ich muss gleich vorausschicken, es ist gar nicht so episch, wie du es, die Definition, die du vorher gebracht hast, die trifft auf mein Spiel gar nicht so zu, weil das kann man nicht hunderte Stunden spielen, aber alles andere rundum ist episch.
Sondern wie lang ist das?
Ja, darüber werde ich später noch sprechen. Okay. Das ist ein bisschen eines der Probleme dieses Spiels, ja.
Okay, verstehe. Gut, dann fange ich mal an. Mein Spiel ist tatsächlich, ach so, eine Sache noch, weil das wirklich sozusagen längere Sachen sind, haben wir heute nicht für die Folge jeder auch das Spiel des anderen gespielt. Rainer hat früher mein Spiel schon mal angefasst gehabt, ja, aber ich sozusagen.
Also ich hab, du nicht.
Ja, okay.
Er muss mir alles glauben heute.
Rainer,
ich habe die Oberhand.
Falls ihr die Definition für Kollegensau mal nachschlagen wollt, da ist in Wikipedia ein Bild von Rainer Siegel. Anyways, Pathfinder Kingmaker ist tatsächlich sozusagen im Rahmen dieser Baldur's Gate Reihe, weil Baldur's Gate kommt ja aus Forgotten Realms, glaube ich, also einem Erzählrollenspiel Nachbildung, und da gab es sehr viele Titel. Und Pathfinder Kingmaker ist erstmal genau das. Also das basiert auch auf dieser Engine, deren Namen ich jetzt vergessen habe in diesem Moment, diese Blackouts in der Sendung, machen wir noch fertig. Weißt du das?
Also ich wusste das gar nicht. Das ist also, so genau habe ich mich dann auch nicht damit beschäftigt.
Also Baldur's Gate und Neverwinter Nights und diese ganzen Titel, die basieren auf einer ganz bestimmten Rollenspiel-Engine, die diese Sicht von schräg um, also isometrisch macht, die meistens aus einer Party von 6 besteht und die man daran erkennen kann, dass wenn man auf den Boden klickt, die Plätze, wo die Charaktere dann stehen werden, in so einer kleinen grünen Tortengrafik angezeigt werden. So, und die haben also entweder diese Engine auch auf Vordermann gebracht oder aber sehr getreu nachgebildet. Und das ist halt erstmal sozusagen eine klassische Fantasy-Geschichte. Die gleich sehr groß anfängt, also es geht nicht um irgendwas, sondern man soll irgendeinen Räuberhäuptling umbringen und dann wird man Baron eines Landes. Und wenn man das geschafft hat, kommt aber noch on top zu dem, was das sowieso kann, also massenweise Ausrüstungsdinge, Kämpfe, die man wahlweise in so einer Art quasi Echtzeit oder rundenbasiert oder tatsächlich nach dem ursprünglichen Rollenspielsystem spielen kann, und Welterforschung, was sehr witzig ist, da komme ich gleich noch zu, gibt es dann noch so eine Art Wirtschaftssimulation, die im Prinzip wirklich so eine Aufbausimulation ist, wo man sein Königreich dann verwalten muss, mehr oder weniger. Also man hat dann so eine kleine Orte, da muss man Gebäude bauen, die Gebäude beeinflussen sich und das gibt einem dann wieder Ressourcen, um weitere Städte aufzubauen und so weiter und so fort. Und es hat tatsächlich die Bewandtnis, dass wenn man das nicht macht, dann verliert man auch das Spiel. Also wenn man es falsch macht, man kann es auch automatisieren. Das ist übrigens einer der Dinge, die mich davon überzeugt haben, es überhaupt auszuprobieren. Man kann das Spiel anfangen und kann sich dann das beliebig einfach machen. Weil ich dachte schon, also früher hatte ich die Zeit und auch die Lust, Dinge auszuprobieren, falsch zu laufen und dann vielleicht nochmal von vorne oder wenigstens einen sehr weit zurückliegenden Spielstand zu laden. Heute bin ich so, nein, also ja, so ein bisschen Herausforderung, aber ich will eigentlich vor allen Dingen so ein bisschen Eskapismus betreiben.
Ja, episch, Richter, episch.
Epischen
Eskapismus. Aber nicht so wild.
Aber nicht zu wild, sondern ich will ja abgelenkt werden von den Schwierigkeiten der Welt und deswegen fand ich das sehr überzeugend. Und deswegen, wenn ihr in einer ähnlichen Situation steckt, ist das schon mal eine Empfehlung in der Richtung dieses Management-Ding. Das kann man machen und es macht auch Spaß, wenn man sozusagen auf einem einfachen Level spielt, kann man das so nebenbei mitnehmen, wenn man da nicht so hart drauf Bock hat. Es ist aber nicht sehr fordernd und man kann es komplett ausschalten. In eine andere Richtung kann ich schon sagen, ist es nicht geeignet, wenn man nämlich wirklich die Herausforderung liegt. Es ist da und man kann es spielen, aber es ist jetzt nicht so, naja, dass man danach wirklich das Gefühl hat, man hat jetzt was geschafft.
Da muss ich einhaken gleich, weil ich weiß noch, ich habe es damals kurz bei Erscheinen kurz vorgestellt und ich habe es dann angespielt damals. Ne? Mhm. Damals war einer meiner Hauptkritikpunkte dran, dass es wirklich ganz schnell ganz haarig werden konnte. Also Kämpfe, die nicht zu gewinnen sind, wenn man die falsche Ausrüstung mit hat oder nicht die richtigen Spells oder nicht die richtigen Klassen. Und das war auch in den Foren damals, glaube ich, einer der Hauptkritikpunkte, dass es eben nicht balanced sei. Hat sich das geändert inzwischen? Ist das besser geworden?
Also ja und nein. Es ist,
Es stammt von 2018, glaube ich,
kann man dazu sagen. Es ist so geworden, es ist spielbar, aber es ist immer noch so, dass es dir relativ wenig erklärt von den zugrunde liegenden komplexen Systemen. Also da liegt ja ein ganzes wirkliches Rollenspielregelwerk zugrunde und da gibt es dann also Monster sind verletzbar durch bestimmte Dinge, durch andere Dinge nicht. Das kennt man auch in anderen Spielen, aber es ist hier sehr komplex und es gibt so einen regelrechten Baum. Und was das Schöne an dem Spiel ist, du musst nicht die ganze Zeit durch die Welt laufen, sondern es wechselt ab zwischen einer Map, einer Übersichtsmap, wo du quasi so einen Spielstein umherrutschst und das sind dann einzelne Level oder Dungeons. Und erst dachte ich, das ist eigentlich so ein bisschen doof. Das finde ich eigentlich nicht so gut, weil das nimmt ja ganz die Immersion raus. Aber dann fand ich es doch irgendwie ganz nice und das fügt sich dann so zusammen. Deswegen ist es nicht so schlimm, wenn man an einen Ort kommt und feststellt, diesen Eistroll kann ich jetzt gerade noch gar nicht besiegen, weil dann verlässt man einfach den Level und geht woanders hin. Und ich fand es okay. Also zumindest sozusagen bis zu der Stelle, wo ich gespielt habe. Also im Sinne von, das hat mir relativ klar kommuniziert, also wenn man da war, war es dann relativ klar, das schaffst du hier nicht. Und ich finde, man konnte, es gab, oder andersrum, das Frustrierende in solchen Situationen ist ja, du steckst in so einem Kampf und du weißt nicht genau, machst du es gerade falsch oder bist du einfach noch zu klein. Und dafür hatte zumindest ich ein relativ klares Gefühl.
Okay, es gibt, glaube ich, bei dem Spiel eine ganze Menge von Einstellungsoptionen am Anfang. Man kann es ja quasi nur auf Story spielen oder man kann es auf Hardcore spielen. Es gibt, glaube ich, 5 oder 6 Schwierigkeitsgrade, habe ich wieder gesehen. Auf welchem hast du es gespielt,
Herr Richter? Auf dem normalen.
Also es gibt Filthy so einen, Casual.
Es gibt so einen Dings, der der das quasi der Default ist, den habe ich einfach, glaube ich, gelassen. Ich meine, ich habe eine Sache umgestellt, kann mich aber nicht mehr dran erinnern. Ganz genau. Und das andere ist, die Party ist am Anfang relativ automatisch zusammengestellt. Und da kann man auch nicht viel falsch machen. Und es gibt für die, also du spielst halt, du hast deinen Charakter und dann hast du halt die fünf anderen und die kannst du auch auto-bilden lassen. Also du musst, wenn Level Up ist, musst du dann immer so Erfahrungspunkte und Skills und Abilities und Zaubersprüche auswählen. So, das kannst du alles automatisch machen lassen. Und sozusagen, ich habe das von Hand gemacht, habe mich aber sozusagen relativ nah an den Textbook-Build gehalten und die. Und dann ist die Spielwelt präsentiert sich, wie gesagt, in der Weise, die durchkommbar ist. Das Einzige, was mir ein bisschen Stress gemacht hat, ist am Anfang die Anfangsquest. Also der Anfangshauptauftrag ist, dass man halt so einen komischen Typen umbringen muss. Und der hat eine Dauer. Das muss man innerhalb von 80 Spieltagen schaffen. Und das wiederum macht so ein bisschen Stress, wenn du auf dieser Landkarte rumeierst und gerade nicht weißt, wo du als nächstes hin sollst. Und dass dieses Exploration ist halt wirklich Teil des Spiels. Also die Landkarte ist nicht aufgedeckt, sondern du kannst sozusagen Wege, du gehst immer so ein kleines Stück des Wegs, dann musst du eine Abzweigung nehmen, also entscheiden, wo lang gehst, und du deckst du langsam das auf. Und das dauert halt eine Weile. Und dann die Charaktere werden auch müde, also du musst rasten, nicht wie in anderen Rollenspielen, wo du sagen, wochenlang durchpowerst, wenn du nur genug Heiltränke dabei hast. So, du musst wirklich zwischendurch Rast machen. Und dann vergehen so Tage um Tage. Und dann machst du ein bisschen Zeitdruck. Aber nee, das war alles ganz angenehm spielbar, fand ich.
Das klingt nach einem Urlaub. Also Markus Richter hat sich Urlaub genommen, dieses Spiel mitgenommen und jetzt erzählst du uns was drüber. Wie viele Stunden hast du denn drinnen verbracht, wenn ich fragen darf?
Also, nur 25. Ich möchte übrigens klarstellen, ich habe nicht, also, oder andersrum, ich weiß es nicht mehr genau, ich vermute es war, und warum, erkläre ich gleich. Ich will eine Sache noch sagen zu den Kämpfen. Die Kämpfe kann man so in Echtzeit machen, dann wird es sehr schnell sehr unübersichtlich. Oder wirklich, dass die nach dem Rollenspielsystem, jeder Charakter ist zu einem bestimmten Zeitpunkt dran und hat dann eine Aktion, die sich aufteilen lässt und so, dann wird das alles sehr langsam. Das hat mir besser gefallen und das vielleicht wegen meiner Urlaubsstimmung. Also ich habe übrigens nicht deswegen Urlaub genommen, sondern ich hatte Urlaub und habe das da mitgenommen. Nur zur Klarstellung. Ich fand, das ist eine gute Variante, das zu spielen, weil dann kannst du auch sozusagen die Specials besser und gezielter einsetzen, die ganzen Charaktere haben. So, ich sag jetzt einfach noch, ich habe da sehr viel Zeit drin zugebracht und ich hätte da gerne noch mehr Zeit drin zugebracht, aber warum das nicht passiert hat, sage ich dann am Ende. Und jetzt darf erstmal Rainer seinen Stygian Reign of the Old Ones vorstellen. Ich muss ihm alles glauben.
Ich muss zuerst noch ranten.
Nein, ich möchte eine Sache noch sagen. Du kannst nachher dissen, wenn deine Entscheidung sozusagen zu meinem, wenn du noch was daran fühlst. Was ich sagen muss, ist, dieses Spiel, das wäre bei mir, wenn es, also ich wäre, glaube ich, nicht mal im Pile of Shame gelandet, weil Stygian Reign of the Old Ones. Die Old Ones, das zielt ja meistens auf so Lovecraft-Cthulhu-Dinge. Das Spiel sieht, wenn man sich Screenshots anguckt, so sehr grau und sehr platte Grafik aus. Und ich muss leider sagen, ich mag diesen Cthulhu-Mythos und diese Mystik, die damit verbunden ist. Aber ich habe noch kein Computerspiel gesehen, das wirklich gut war. Die waren höchstenfalls nette Idee, aber eigentlich immer fürchterlich. Und jetzt die Idee, das noch in einem längeren Rollenspiel durchmachen zu müssen, das hätte ich mir, glaube ich, nicht gegeben. So, jetzt.
Ja, da hast du vollkommen recht. Man muss dazu sagen, Lovecraft hat ja schon bessere Jahre erlebt. Also er ist zwar im Fernsehen gelandet mit Lovecraft Country, aber inzwischen hat sich überall, soweit ich das überblicke, so die Überzeugung durchgesetzt. Der Cthulhu-Mythos und einiges, was Lovecraft geschrieben hat, ist schon große, zumindest ja fantastische Literatur, also Genre-Literatur. Aber Lovecraft selbst war ein rassistisches Arschloch. Ich glaube, da bin ich jetzt nicht unbedingt ein Outlier, wenn ich das irgendwie so formuliere. Nein. Lovecraft als Mensch eher Pfuigag, oh, buh, 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 kann man durchaus so sagen. Aber natürlich, was an bleibenden Wert von ihm geblieben ist, ist eben dieser kosmische Horror und sein Universum. Ja, ein Rollenspiel, das sich dieser Welt annimmt. Du hast recht, es gibt ein paar und die waren alle so eher B-Movie-mäßig maximal. Was okay ist eigentlich. Also nicht nur Rollenspiele, sondern auch andere Spiele. Eben Call of Cthulhu, letztes Jahr rausgekommen. Dann, ich glaube, The Sinking City gab es auch vor 2 Jahren oder so. Das waren alle so Spiele, die inspiriert waren vom Lovecraft-Mythos. Stygian, Reign of the Old Ones, dürfte meiner bescheidenen Ansicht nach jenes sein, das sich am nächsten an Lovecraft orientiert, ohne jetzt wirklich ganz fett groß Lovecraft draufstehen zu haben. Und das ist deshalb, weil es sich wirklich beidhändig direkt an seiner Literatur bedient. Das heißt, es kommen drinnen Figuren vor, die direkt aus seinen Kurzgeschichten und anderen Novellen mehr oder weniger entlehnt sind. Das heißt zum Beispiel The Outsider, falls sich jemand dran erinnern kann, das war immer so eine meiner Lieblings-Lovecraft-Geschichten. Die Hauptfigur, also der Protagonist von The Outsider, so der spielt auch mit in diesem Rollenspiel. Ganz kurz noch, wie gesagt, epischer Eskapismus ist das Thema. Stygian Reign of the Old Ones, in Zukunft abgekürzt mit Stygian, bevor mir hier das Gebiss herausfällt. Stygian ist ein klassisches 2D-Rollenspiel. Das heißt, da ist nichts mit isometrisch und so, sondern es ist wirklich einfach eine 2D-Welt, durch die man seine Figuren da lenkt. Und zwar ist das deshalb, weil das ganze Ding von vorn bis hinten handgezeichnet ist. Und zwar jetzt nicht so Pixel, sondern wirklich, es sind, glaube ich, tatsächlich einfach Tuschzeichnungen. Aber und zwar im Stil von Edward Gorey, falls den jemand kennt, ein Name-Dropping hier diesmal. Das ist ein Illustrator, der ist so ein bisschen das Vorbild von Tim Burton. Das heißt, das ist ganz viel Schraffur und ein bisschen, ja, so morbid, und es passt eigentlich wirklich hervorragend zu Lovecraft dazu. Bitte, Herr Richter, du wolltest ja.
Aber wenn man die Screenshots anschaut, dann sieht er, das ist, gibt schon sozusagen in dem, wo man sich bewegt, es hat schon so ein bisschen räumliche Tiefe, oder?
Es hat räumliche Tiefe, aber das ganze Ding ist, es ist nichts modelliert, es gibt keine 3D-Modelle in dem Ganzen, sondern es ist alles wirklich, es sieht aus wie aus Pappe aufgeklebt. Mhm. Und ich muss sagen, das war auch einer der Gründe, warum ich damals, als das Spiel herausgekommen ist, dem Ding keinen zweiten Blick gewidmet habe. Weil auf den ersten Blick, ihr müsst jetzt ganz stark sein, es sieht nicht sehr sexy aus, vor allem auf Screenshots nicht. Aber je mehr man das genau ansieht und je mehr man vom Spiel tatsächlich mitbekommt, desto mehr muss man wirklich würdigen, was dieses kleine Indie-Studio da geleistet hat. Denn das ist wirklich, ja, es ist ein bisschen, man kann schon sagen, es ist das Kunst. Es ist ein bisschen Kunst. Also es ist wirklich mit sehr viel Liebe gemacht. Ja, es ist mit sehr viel Liebe gemacht. Es ist wunderschön illustriert. Es ist ein Indie-Team aus der Türkei. Das sieht man auch nicht so oft. Die haben mit Kickstarter das Ding begonnen zu finanzieren und haben dann auch genug Geld aufgestellt, um das wirklich durchzudrücken. Es ist veröffentlicht worden 2019. Und es ist, wahrscheinlich braucht man für die Menschen, die dafür empfänglich sind, gar nicht mehr sagen, es ist, glaube ich, auf eine ganz spezielle Art und Weise ein wirklicher Erbe von Spielen wie Fallout 1 und Fallout 2. Das heißt, die klassischen Fallouts, nicht die 3D-mäßigen. In dem Sinn, dass es auch ganz viel, wie sie auch in Baldur's Gate und in anderen Rollenspielen immer wieder heißt, aber oft dann nicht so ist, es ist nicht so wichtig, die Kämpfe sind nicht so wichtig, das Erforschen ist auch nicht so wichtig, sondern Gespräche sind das A und O mehr oder weniger. Und man hat dann eben, ich erkläre ganz kurz das Setting, es spielt in Arkham, Massachusetts in den 20er Jahren, und zwar nach einem kosmischen Kataklysmus. Plötzlich ist der ganze Bezirk aus der Realität herausgerissen und befindet sich irgendwo in einem riesigen Abgrund kosmischen Grauens. Rundum gibt's nur Leere. Und die Mafia ist in dem Ort noch, die hat ein bisschen so das Sagen noch. Keiner weiß, was jetzt genau passieren wird. Weltuntergang, Jammer, Schluchz, Dämonen tauchen auf. Es gibt einen Kult, ja, es ist the end of days mehr oder weniger. Sehr Lovecraft-isch, und als Figur kann man sich wirklich einen Charakter entweder selbst zusammenstellen oder man nimmt einen vorgefertigten, und die sind wirklich liebevoll im Lovecraft-Universum eingebettet. Ich habe zum Beispiel einen Okkultisten gespielt, so also ein Typ schaut aus wie Aleister Crowley, so mit Glatze und mit Turban und so. Und es gibt wirklich eine Unzahl an Fähigkeiten und Talenten, die man da zum Einsatz bringen kann. Ich war eben besonders belesen in Esoterik und Wissenschaft. Also gegensätzlich ein Querdenker, ein Klassischer in Lovecraft. Und das Interessante ist, dass ich eben an diesen Talenten orientiert sich auch die Handlung. Das heißt, man kann ganz oft den Kämpfen aus dem Weg gehen. Man kann durch Gespräche viel lösen. Und das ist auch schon allein deshalb, jetzt wird ein bisschen schon gewertet, ich gebe gleich Vorsicht, Wertung. Das ist auch deshalb gut, weil die Kämpfe sind scheiße. Die Kämpfe sind leider wirklich nicht gut geraten. Es ist rundenbasierter Kampf auf einem Hexgrid. Und ja,
klingt doch perfekt.
Klingt perfekt, aber sowas habe ich durchaus schon in vielen, vielen Spielen besser gesehen. Man kann die Kämpfe oft vermeiden, manchmal kann man es nicht. Es ist ein schweres Spiel, ich sag's mal so. Es ist Eskapismus, aber so wie du vorher beschrieben hast, dass man sich so ein bisschen zurücklehnt und Margarita nippt und sagt, oh, schon wieder mein Herzogtum so gut verwaltet, was mache ich nur mit meiner übrigen Tagesfreizeit? Nein, so ist es in Stygian absolut gar nicht. Man wankt die ganze Zeit so ein bisschen am Rand des Wahnsinns, während man diese Detektivgeschichte aufdröseln. Es ist schwierig, man stirbt, man braucht Essen, man braucht Medizin. Wenn man zu viel Medizin nimmt, wird man abhängig davon, dann wird man wahnsinnig. Also es klingt schon nach einem Scheißabend für alle Beteiligten, aber es ist wirklich wahnsinnig atmosphärisch und man hat ständig das Gefühl, dass man sich hier in einem interessanten Universum befindet. Und das würde ich jetzt sagen, das schicke ich mal voraus, das ist der Grund, warum ich wirklich viel lieber Stygian gespielt habe als Pathfinder, das ich nochmal gespielt habe, weil Handlung und Erzählung und Figuren und Motive sind in Stygian einfach originell. Das ist nämlich wirklich in Pathfinder Kingmaker absolut nicht der Fall. Das ist eine generische Fantasy-Kacke. Unfassbar, wirklich. Es tut mir leid, es ist schon wieder Wertungsexzess diesmal hier. Aber ich muss sagen, der große Vorteil von Stygian und die große Qualität von Stygian ist tatsächlich, dass sie es ist ein Indie-Erstling eines ambitionierten Teams. Das ist schon gleichzeitig, das ist gleichzeitig Lob und Verdammung gleichzeitig, weil die waren viel zu ambitioniert. Die haben sich wahnsinnig viel vorgenommen, mit Liebe rangegangen, mit wahnsinniger Selbstausbeutung und es ist ihnen oft ein bisschen groß geworden.
Aber wenn du sagst sozusagen, das muss man würdigen, das klingt für mich eher so, man soll das kaufen, damit die was davon haben, man muss es dann aber nicht unbedingt spielen, weil es klingt schon ehrlich gesagt sehr, sehr anstrengend. Und es klingt interessanterweise, vielleicht liegt es halt doch an der Welt, es klingt halt nach ganz klassischer Cthulhu-Computerspielumsetzung und ich glaube, die Falle, in die die droppen, die meisten, ist eben dieses Wahnsinnskonzept, ne? Weil ich glaube, das ist als Spiel einfach anstrengend. Also das kann man vielleicht als Experience machen, vielleicht als Exploration-Game sogar und dann den Wahnsinn damit sozusagen inszenieren. Aber ich glaube, der Fehler, der da gemacht wird, ist, dass man das in so eine klassische Rollenspielmechanik einbaut, oder?
Ja, du meinst so geistige Gesundheit als Ressource, die aus ist. Ja, weil da hast du einerseits schon recht, ja, stimmt eindeutig.
Ich kann auch erzählen, warum ich das glaube. Es gibt nämlich auch ein Rollenspiel, ich weiß nicht mehr, wie das, also ein Erzählrollenspiel von Cthulhu. Ja,
Call of Cthulhu heißt es.
Das heißt, ach stimmt, genau, das
ja,
hieß einfach
von Chaosium, ja.
Und da ist das Spannende, es ist von vornherein darauf ausgelegt, dass die Charaktere das nicht überlegen. Die Frage ist nur, wie wann. Also im Prinzip ist es so eine Art Roguelite. Während die Call of Cthulhu-Spiele, die es gibt, die haben immer diesen Anruf von, das ist ein Spiel, das du durchspielen kannst. Und das konterkariert diese Gesundheitsressource, weil das sehr, sehr selten zusammengeht, dass das wirklich geht.
Das stimmt. Es funktioniert hier auch nicht wirklich so, dass man sagen könnte, tja, sie haben es endlich gelöst. Nein, es ist so, wenn man wahnsinnig wird in dem Spiel, wenn man ganz wahnsinnig wird, wenn Sanity quasi auf Null ist, dann ist Game Over. Das ist leider so. Die Zeit bis dahin ist interessant. Das heißt, der zunehmende Wahnsinn, der zeigt sich im Spiel wirklich auf interessante Art und Weise. Und vor allem die Handlung, die meandert da auch so dahin zwischen, ja, das ist jetzt irgendwie so gritty, hardboiled Noir-Detektivgeschichte, weil es geht, wie gesagt, die ganze Zeit eigentlich um Detektivarbeit. Andererseits ist es aber auch so ein, ja, es ist wie ein Albtraum in gewisser Weise. Das heißt, diese Diskrepanz eben zwischen einem rationalen Herausfinden, was jetzt passiert ist, und diesem Abdriften in den total bizarren Wahnsinn, in das Groteske, die ist wirklich auf eine extrem originelle Weise hier umgesetzt. Und ich habe es gern gespielt, aber ich habe mir sagen lassen, ich habe es nicht durchgespielt. Das ist ein großes Problem des Spiels. Das muss ich jetzt gleich, ich muss es hier rausdrücken, bevor ihr alle schon das gekauft habt. Ich hoffe, ihr habt es noch nicht gekauft, weil es ist nicht fertig. Es ist wirklich traurig. Es ist ein ambitioniertes Projekt gewesen und ich glaube, dass den Machern mittens drinnen aufgegangen ist, okay, ich habe nachgesehen, $55.000 auf Kickstarter verlangt, haben $57.000 bekommen und sie haben jahrelang dran gearbeitet und ich glaube, die haben da wirklich auch schon die Schwiegermama um Geld angepumpt, weil $55.000 sind nicht so viel für ein, keine Ahnung, 20-köpfiges Team. Und es wurde, glaube ich, dann beschlossen, okay, das ist in einem Spiel nicht zu machen. Deshalb endet das Spiel, habe ich mir sagen lassen, Spoiler obviously, auf einem Cliffhanger. Das ist natürlich sehr enttäuschend, wenn man es von vornherein nicht weiß, weil man ja die ganze Zeit damit, was passiert jetzt noch? Das ist alles noch so viel offen. Was wird noch auf mich zukommen? Ja, next time on Stygian Reign of the Old Ones. Und es gibt eben kein next time. Weil ein zweiter Teil ist angekündigt und versprochen worden, aber er ist, glaube ich, nicht wirklich in Sicht. Das ist natürlich sehr traurig und sehr bitter. Ich würde sagen, wenn man sich fürs Thema interessiert, wenn einem Lovecraft irgendwie am Herz liegt und wenn man ein wirklich recht außergewöhnliches Rollenspiel zu diesem Thema sucht, das wirklich sehr an die klassischen Tugenden der Rollenspiele erinnert, dann sind das 15 bis 20 Stunden bis zum Ende, die sehr, 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 sehr gut gelungen sind. Wenn man sagt, ich möchte unbedingt mein episches, eskapistisches Abenteuer in meinem Urlaub mit meiner Margarita erleben, ein bisschen auf die Maus drücken und mich daran freuen, dass die Zahlen größer werden auf meinem Screen, dann spielt lieber Pathfinder.
Naja, im Prinzip ja. Ich möchte das unterstreichen, was du mit den generischen Charakteren gesagt hast. Das ist natürlich in meinem Setting, in meinem Anwendungsfall sozusagen von Vorteil, ne? Also, ich finde ja.
Findest du?
Naja, ich finde so Partygames, was Rollenspiele angeht, schwierig. Ich hätte immer lieber gerne einen Hauptcharakter und dann vielleicht so einen Sidekick oder zwei. Also, Neverwinter Nights fand ich perfekt. Und wenn das dann sozusagen nicht so mega elaborierte Geschichten sind, also bei Divinity Original Sin ist man ja irgendwann überhaupt nicht mehr durchgestiegen. Also, oder beziehungsweise, das braucht halt sozusagen auch hohen Aufwand, um da noch nachzuverfolgen, wer jetzt mit wem und was macht. Das ist da wirklich relativ egal. Die Charaktere haben schon so ein bisschen schablonenhafte Charakterzüge. Das heißt, man kann den todessüchtigen Zwerg halt auch einfach doof finden oder die arrogante Elfennekromantin. Und das ist schon okay, aber man muss es wirklich nicht übertreiben. Und man kann es halt wirklich auch ohne spielen. Also die Geschichte kann man auch wirklich nur als Hinweis verstehen, wo es jetzt als nächstes hingehen muss. Das ist nett geschrieben, aber wirklich, also nett in beiden Ausprägungen. Also sowohl unspektakulär als auch, naja, egal.
Der so kleine Bruder von Scheiße.
Ja, so ein bisschen, naja, es ist nicht schlimm, es ist halt egal. Und das Ding ist, ich wollte ja sowas, ne? Ich wollte ja wirklich mal wieder sozusagen in dieses Ding reintauchen. Aber halt, wie du sagst, die Zahlen sollen größer werden. Ne? Man macht Kämpfe, man kommt sich total clever vor, weil man rausfindet, haha, der Zauber Schlaf wirkt gegen dieses Monster ganz besonders gut und hat es doch nichts mehr zu melden. So. Meine persönliche Geschichte mit Pathfinder Kingmaker ist allerdings als Leidensgeschichte geändert und ich möchte das, das hat eine schöne Bewandtnis und eine, die mir dann auf die Füße gefallen ist. Also ich würde sagen, das ist nicht eine grundsätzliche Empfehlung für krasse Rollenspiele, aber wenn ihr sozusagen mal wieder so ein lang andauerndes Ding haben wollt, was man auch mal liegen lassen kann und dann schnell wieder reinkommt, wenn einem diese Rollenspielsysteme geläufig sind, dann ist das perfekt dafür geeignet für diesen Zweigvertrag. Was mir passiert ist, ist Folgendes. Ich habe mir noch einen Rechner gegönnt, einen von den neuen Mac-Notebooks und habe dann zu meiner Freude festgestellt, ich kann darauf Pathfinder spielen. Was allerdings auch passiert ist, ich habe das bei Good Old Games gekauft und habe mich darauf verlassen, dass die Synchronisierung der Spielstände klappt. Ich bin der Typ, der immer sagt, macht eure Backups. Bin ich. Es ist meine eigene Schuld. So, und ich habe dann diesen Rechner, nachdem ich ihn eine Woche lang betrieben habe, nochmal neu aufgesetzt. Und was soll ich sagen? Die Synchronisierung, also der GOG-Client auf den neuen Apple-Rechnern funktioniert anscheinend noch nicht so gut. Ich habe 10 Stunden Spiel verloren.
10 Stunden Lebenszeit, willst du sagen.
Ich war ja sozusagen gut erhalten. Der Urlaub war schon vorbei. Ich hatte jetzt neulich so einen Nachmittag, dachte, ach komm, jetzt hier irgendwie gerade ein bisschen freier, kann ich noch mal reingucken. Wenn man einen Rechner neu aufsetzt, seine Spielstände sollte man vielleicht auch nochmal von Hand backuppen, wenn man nicht ganz sicher ist, dass die Cloud Sync funktioniert. Aber das sagt auch ein bisschen was darüber aus, wie gut ich das Spiel dann doch finde, weil ich habe das dann sozusagen aufgemacht, habe das festgestellt und dann gab es natürlich sozusagen diesen ersten Ärger. Und dann war ich aber so, es ist nicht interessant genug, um das jetzt nochmal nachzuholen. Und ich weiß nicht, ob es daran lag, dass es sozusagen, also dieses Ding mit dem Kingdom Management, das kommt tatsächlich erst nach diesem sehr langen Prolog, also wirklich ein klassischer 20-Stunden-Prolog, bis man halt diesen Oberbösewicht erlegt hat und dann seine eigene Baronie hat. Und da gibt's eine riesenlange Cutscene auch, wo man dann mit ganz vielen Leuten sprechen muss. Und es kann sein, dass das sozusagen noch dazu, also was wirklich weg ist, ist der Endboss des Prologskampfs, der nicht unanstrengend war, diese riesenlange Cutscene und dann dieses Tutorial fürs Kingdom Making. Und das ist so, nächsten Winterurlaub, nächstes Jahr vielleicht, aber ich lasse es jetzt erstmal liegen. Also wie gesagt, es ist perfekt geeignet, wenn man so ein Baldur's Gate-like mal wieder sucht, dann kann man das wirklich machen und es ist wirklich diese richtige Mischung aus anspruchslos und anspruchsvoll. Also Zeitvertreib ist hier das passende Wort, aber muss auch nicht um jeden Preis sein.
Aber hättest du nicht die Möglichkeit gehabt, andere Entscheidungen zu treffen oder etwas Grundlegendes Neues herauszufinden, wenn du diese 10 Stunden nochmal spielst?
Naja, also es gibt schon in den Gesprächen kann man Dinge anders entscheiden und so weiter und so fort. Aber das wirkt auf mich nicht so, als ob das im Detail Unterschiede macht. Also du kannst dich natürlich hinstellen und dann den bösen Nekromanten spielen und immer scheiße reagieren und alle Leute einfach immer nur erschlagen. Das geht bestimmt. Aber in dem, was ich gemacht habe, glaube ich, wäre mir das egal.
Ich glaube, das ist wirklich einer der großen Unterschiede zusätzlich zwischen unseren beiden Spielen, weil ich habe mir wirklich überlegt, einfach nur zum Spaß nochmal von vorn anzufangen in meinem Spiel, weil es doch einen riesengroßen Unterschied macht, ob man eben als okkulter Esoteriker da rangeht, der eigentlich wirklich beim Kämpfen wirklich abkackt. Wahrscheinlich haben mir deshalb die Kämpfe auch nicht so gut gefallen. Oder als ehemaliger, keine Ahnung, Mafia-Killer, der da irgendwie mit Waffen reingeht und alles über den Haufen schießt. Also es klingt jetzt nach sehr holzschnittmäßig, aber es ist doch durchaus subtiler und es gibt wirklich ganz viele andere Sachen, die man machen kann drinnen. Ja, also ich muss sagen, die beiden Spiele unterscheiden sich diesmal wirklich fundamental. Ich habe einen unfairen Vorteil, weil ich eben deines ein bisschen gespielt habe. Vielleicht ist mir auch durch diesen Kontrast mehr oder weniger aufgefallen, was mir an Pathfinder weniger gut gefallen hat und was mir im Vergleich an Stitching gut gefallen hat. Pathfinder ist wirklich für mich so diese
Popcorn.
Diese US-Fantasy-Generik, ja. Wirklich. Das ist wirklich so, als hätten die alle hinten noch so den Falz als kämen sie gerade so aus der Plastikpresse raus und man müsste hinten noch so ein bisschen...
Aber du tust so, als wäre das was Schlimmes.
Es ist was, ja. Für mich ist es was Schlimmes. Ich sag immer wieder, Fantasy ist das am irreführendsten benannte Buchgenre überhaupt, weil mit Fantasie hat das meiste, was da so an Tolkien-Epigonik gebracht wird in den letzten 40 Jahren, wirklich überhaupt nichts zu tun. Gibt fast kaum ein konservativeres Erzählgenre als ausgerechnet Fantasy. Ja, und wenn ich nochmal Elfen und Orks und Zwerge und Könige und Zauberer den ganzen Kack sehen muss, dann werde ich wirklich, dann wird mein Sanity Meter auf Null gesunken. Und
jetzt wisst ihr, was der Unterschied zwischen Rainer und mir ist. Rainer ist ein verbitterter alter Mann, der sozusagen den geisteswissenschaftlichen Anspruch auch im letzten Mausklick haben will. Und ich bin einfach so ein Popcorn-Verschlinger, der ab und zu auch sagt, es ist mir egal, ich spiele zum 25. Mal den chaotisch guten Dieb, aber ich habe Spaß dabei. Cheers!
Nein, niemals. Dagegen werde ich kämpfen bis zum letzten Atemzug. Nein, es gibt Platz für beides. Ich stimme dem vollständig zu. Für mich hat Pathfinder nicht funktioniert. Ich habe nachgesehen auch heute, es gab in meiner Ankündigung oder in meinem Text zu Pathfinder damals, 2018, glaube ich, eine 10-teilige Diskussion unter Forenteilnehmern, die darüber diskutiert haben, wieso jetzt nicht die Peitschenmechanik aus dem Regelwerk von Pathfinder, also aus dem Pen-and-Paper-Regelwerk, wieso es die nicht ins Spiel geschafft hat. Und Frechheit, und das wäre doch nur 6D3 plus irgendwas, und man könnte ja über zwei Fälle... Und ich habe mir gedacht, Alter, das ist
mega gut.
Jetzt nicht wirklich wahr.
Mega gut.
Genauso, das ist wirklich so, das ist die Mischung aus Buchhalten und Zeugen Jehovas-Style. Es ist so der Wachturm der Fantasy-Rollenspiele. Von der Ästhetik.
Wow. Ein bisschen. Also tatsächlich ist es so, es gibt ja, wo wir gerade bei Good Old Games auch waren, es gibt ja diese ganzen alten, diese ganzen Klassiker, die sind ja sozusagen neu, also nicht neu aufgelegt, sondern man kann die alten Spiele ja spielen, aber die sind halt einfach wirklich nicht gut gealtert, die sehen auch wirklich schlimm und hässlich aus. Und deswegen, wenn man aber diesen Itch hat, dann kann man den damit ganz hervorragend scratchen.
Nostalgie, Nostalgie ist a hell of a drug.
I like it. Give me another shot.
Aber also, wir können ja jetzt natürlich abstimmen. Ich habe 2 Stimmen, weil ich ja bei dir auch Anspruch erheben darf. Das ist wunderbar. Ich würde Stygian, Reign of the Old Ones, einmal sage ich es noch ganz, ich würde allen, die das in ihren Pile of Fame haben, den Tipp geben, schaut euch das mal an. Gerade in den ersten 3 Stunden wurde ich von diesem Rollenspiel, jetzt sage ich ein großes Wort, so gut unterhalten wie seit Disco Elysium nicht mehr. Das muss ich unbedingt noch unterbringen, dieses große Ausnahmespiel, das für mich zumindest und für viele andere ja dieses isometrische Rollenspielgenre mehr oder weniger neu erfunden hat, vor 1,5 Jahren jetzt insgesamt. Das ist ein großes Lob. Stygian ist nicht so gut wie Disco Elysium, nicht, dass ihr mich falsch versteht, aber es hat in seinen Konversationen und in den Optionen, die es einem bietet, wirklich so genug frischen Wind, dass es sich auszahlt, das Spiel rauszugraben und auf den Pile of Fame zu heben. Es ist nur nicht fertig. kleines Aber.
Aus diesem Grund sage ich, nehmt Pathfinder Kingmaker, weil es ist fertig, es ist hochpoliert mittlerweile und wenn man mal eine Tüte Popcorn braucht, dann findet man nirgendwo eine bessere.
Es schmeckt genauso, wie ihr es schon 100 Mal gegessen habt.
Ihr könnt auch Stygian einfach liegen lassen, weil es ist genau so ein halbfertiges, halbgares, frustrierendes Cthulhu-Lookalike, was es schon 3000 Mal gab.
Ich bemerke jetzt gerade, dass deine Aussprache von Cthulhu wirklich sehr, sehr, sehr schwankt hier. Am Anfang war es Cthulhu, jetzt bist du schon bei Cthulhu angelangt.
Cthulhu!
Man merkt hier wirklich, der Sanity-Meter ist wirklich am Droppen.
Dann würde ich an dieser Stelle vorschlagen, dass wir die Diskussion, so möchte ich sie an dieser Stelle mal fälschlicherweise bezeichnen, beenden.
Zurück in dein Fantasy-Kitsch.
Ja, ja.
Kitsch-Ding, du Berliner.
Kratze die Augen aus. Und ihr lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Tschüss.